Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. An meiner Seite heute, wie fast immer, Thomas Schulz, mein Freund und Geschäftspartner, Inhaber der W&S Rüstmanufaktur in Linsengericht. Und ich freue mich ganz besonders, es ist mir eine Ehre, Roberto Pampanin, der Mann der ersten Stunde, was Siebträgerkultur in Deutschland anbelangt, einer der bekanntesten Namen der Branche, ein Freund des Hauses. Herr Pampanin, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
Dankeschön, Dankeschön. Herr Pampanin, was mich interessiert, Sie haben erzählt, Sie haben 1969 die erste Kaffeemaschine oder Siebträgermaschine nach Deutschland ausgeliefert. Wie haben Cafés, Geschäfte zu dieser Zeit ausgesehen? Wie kann man sich die Kaffeekultur in dieser Zeit vorstellen?
Also in dieser Zeit gab es Espressomaschinen nur in italienischen Eisdielen. In den gehobenen Gastronomie gab es nur Filterkaffee. Mhm. Ich selber war bei meinem Vater tätig, weil ich habe Eiskonditor gelernt. Und okay. Ein Freund von meinem Vater kam im Geschäft rein und sagte zu mir, kannst du mir sagen, wo ich eine Espressomaschine herkriege? Da habe ich gesagt, überhaupt kein Problem. Ich sage, du kommst morgen hierher, holst mich ab und dann fahren wir nach Bochum-Wattenscheid. Dort gibt es eine Firma, die diese Maschinen vertreiben. Und am nächsten Tag habe ich dann diesen Mann zu einer Kaffeemaschine als Ebelmaschine zwei Gruppen verholfen. Die wurde dann drei Tage später in seine Gaststätte eingebaut und er hatte am Anfang sehr viele Schwierigkeiten, weil der Kaffee aus der Espressomaschine von den meisten Gästen, die er hatte, nicht angenommen wurde.
Kann ich mir gut vorstellen.
Und dann habe ich erstmal den dazu gebracht, ich sage, du musst zweierlei Kaffee nehmen. Du kannst nicht ein Espresso machen für einen deutschen Kaffee, das geht nicht. Du musst einmal einen Kaffeecreme haben und du musst einmal einen Espresso haben und du musst auch eine zweite Mühle haben, das wollte er nicht verstehen. Das hat aber erst dann nach 6 Monaten eingesehen, dass ich dann eine zweite Kaffeemühle gekauft. Ja, das war der Anfang und ich habe mich damals so riesen gefreut und bin dann zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich werde meinen Job wechseln und werde in Zukunft nur noch Kaffeemaschinen verkaufen. Aber ich hatte noch keinen Führerschein, weil ich 17 Jahre alt war. Dann habe ich dann ein Jahr später den Führerschein gemacht und habe dann in diese Firma angefangen zu arbeiten als Vertreter und habe versucht, die Maschinen am Mann zu bringen, was sehr, sehr schwierig war. Weil
kann ich mir vorstellen.
Als allererstes war ich zu jung. Man hatte kein Vertrauen zu mir. Man hat zu mir gesagt, schick mir den Chef, du hast keine Ahnung und so weiter und so fort. Das hat lange gedauert, bevor ich dann die zweite Maschine verkauft habe. Und als ich dann die zweite Maschine verkauft habe, die ist dann nicht bezahlt worden. Und da gab es eine Menge Ärger.
Gute Quote, ja.
Und dann kam dann die dritte Maschine und dann lief es weiter. Ich habe dann versucht, den Handel und die Händler in Deutschland zu bearbeiten. Und das ist mir dann 48 Jahre lang gelungen. Und dann gab es einen Firmenwechsel bei mir. Ich habe mich für eine andere Maschine entschieden. Und das mache ich seit 2 Jahren für Sanremo.
Ja. Es war ja echte Pionierarbeit, die Sie da geleistet haben, denn in den 60er Jahren, wie Sie sagen, wir kennen das jetzt aus den letzten 20 Jahren, gucken wir erst auf Kaffee, Herr Pampanin, das ist ein Witz, ja, wenn man sich überlegt, was Sie da machen und selbst bei uns war es ja seit Anfangs, gerade je weiter weg Sie waren von den Metropolen, ganz schwer den Leuten klarzumachen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Kaffeebohne und einer Espressobohne, warum sollte ich überhaupt unterscheiden und wenn man jetzt überlegt, Sie machen das schon 30 Jahre länger, dann muss das so ungefähr gewesen sein, wie Mondfahrttechnik, zu sagen den Leuten, was ist der Unterschied, warum musst du weg vom Filterkaffee, wo ist die Begründung und da kann ich jetzt auch sagen, habe ich mit genauso erlebt, wie Sie es gerade sagen, als ich die Firma gegründet habe, war ich ja auch noch sehr jung und genau das war das Problem. Wissen Sie, wenn Sie irgendwo, vielleicht sogar bei einem guten Italiener reingekommen sind in der sogenannten Kaltakquise und haben dann gesagt, ich habe da auch einen tollen Espresso, vielleicht probierst du den mal, dann war immer die Frage auch die, hast du auch noch einen Chef? Und deshalb, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das hat den Kaffee nicht besser oder schlechter gemacht. Nein, aber nein. Es ist eine Sache, man muss erstmal sich da reinfinden. Und deshalb, natürlich. Sie haben es noch viel eher gemacht.
Ich habe es viel eher gemacht und ich habe sehr viel lernen müssen. Vor allen Dingen den Menschen beizubringen, wie ein Espresso oder wie ein Cappuccino gemacht werden muss oder sollte. Das war verdammt nicht einfach. Wir hatten auch damals nicht die Technik von heute. Also es gab keine Elektronik, es gab meistens nur Hebelmaschinen und dann gab es halbautomatische Maschinen, die mit Wasserdruck gelaufen sind. Da hast du für einen Kaffee 3 Liter Wasser verbraucht. Das wussten aber die Menschen nicht. Die Technik ist dann umgesprungen mit Rotationspumpen und ab diesem Moment ist die Espressomaschine besser geworden. Und heute haben wir von Jahr zu Jahr durch die Elektronik so viele Möglichkeiten, die Maschine so einzustellen, den Druck auf den Kaffee zu wechseln während des Brühens, die Temperatur zu wechseln, je nachdem, welche Kaffeesorte ich habe, wie viel Robusta und wie viel Arabica. Und ich kann, das, was ich schlimm finde, ist, wenn man auf die Temperatur nicht drauf achtet. Ja. Wenn ich einen Kaffee habe, den ich mit 92 Grad brühen sollte und ich habe 93 Grad, dann schmeckt der Kaffee einfach nicht mehr. Das so ist das Problem.
Aber das Problem haben wir heute noch. Also es war nicht nur, das verstehen die Leute heute noch nicht. Ja?
Das verstehen die Leute heute auch noch nicht. Das ist das Hauptproblem. Es wird immer besser von Jahr zu Jahr, weil durch diese Barista-Szene gibt es sehr viele Menschen, die lernen, mit einer Espressomaschine umzugehen oder auch mit einem Filterkaffee umzugehen, weil auch da stimmt die Temperatur, muss die Temperatur stimmen, auch beim Filterkaffee, klar. Nicht nur bei einer Espressomaschine. Es werden immer mehr, aber wir haben noch so viel, einen weiten Weg vor uns. Also ich schätze, dass man von diejenigen, die hinter einer Kaffeemaschine stehen, 35 bis 40 höchstens Prozent Menschen sind, die eine Kaffeemaschine verstehen und die etwas vom Kaffee verstehen. 60% können das immer noch
nicht.
Ich
hätte das sogar niedriger geschätzt jetzt, weil es unheimlich viele Aushilfen, da ist immer einer dran, 10 Aushilfen, einer ist dran, der ein bisschen Ahnung hat. Aber es ist sehr interessant, dass Sie das sagen. Aber lassen Sie uns bitte nochmal auf die Anfangszeit zurückkommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den Eisvenetien und in den Pizzerien, dass da Siebträgermaschinen standen. Aber als ich jetzt als Jugendlicher in den 90er Jahren in Italien war, da war es ja noch wichtig, dass die Restaurants draußen hin für uns Deutsche geschrieben haben, hier gibt es Filterkaffee. Also wir hatten das ja, wir haben das ja gar nicht gewollt. Es war ja gar kein Markt da oder wir haben das ja gar nicht gewünscht, ein Espresso oder ein Cappuccino, haben es gar nicht verstanden. Welcher Geschäftstyp ist denn als erstes so übergegangen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt mal authentische Cappuccini, weil wir kennen den ja mit Sprühsahne und wir machen mal Espressi, auch wenn sie den meistens zu stark waren. Waren das Restaurants, waren das Bars oder war das, wer hat als erstes die mediterrane Kaffeekultur umgesetzt?
Das waren die Eisdielen, die haben aber am Anfang den Fehler gemacht, die haben den Cappuccino mit Schlagsahne gemacht.
Auch die?
Angepasst.
Angepackt, also das war schwierig, bis dann der Deutsche so oft nach Italien gefahren ist und hat gemerkt, der Cappuccino in Italien schmeckt ganz anders als in Deutschland. Und dann fingen wir an, unseren Kunden, das heißt unsere Gastronomen, beizubringen, du darfst den Cappuccino nicht mehr mit Schlagsahne machen, sondern du musst die Milch aufschäumen und die Milch darf keine Blasen werden und du darfst nicht die Milch überhitzen, sonst hast du einen anderen Geschmack. Das wussten die vorher alle gar nicht. Hm. Das war ein Riesenproblem.
Okay. Ich kann mich nur erinnern, wir haben uns mal auf der Messe getroffen, dann hatten Sie mir von dem Messebriefing erzählt und da haben Sie so ein bisschen zynisch oder auch lustig gesagt, wollen wir den Cappuccino dieses Jahr wieder weiß machen oder machen wir ihn braun? Das fand ich total witzig und das Witzigste an der Sache ist, dass wir jetzt im Jahr 2021 sind und es gibt doch wirklich immer noch diese Vollautomatenhersteller, die namhaftesten bei uns, die hauen sich da immer noch den größten Rasierschaum um die Ohren, das ja eigentlich aus der Genussperspektive komplett aus dem Ruder läuft. Wie beurteilen Sie das? Wird das auch aufgrund der immer weiterführenden Lehrgänge, die Leute interessieren sich für Kaffee, die interessieren sich für Cappuccini und für Espresso so viel wie noch nie vorher im Moment, dann wird doch auch automatisch dieser Bauschaum in die Geschichtsbücher eingehen. Oder meinen Sie, dass es da immer einen Markt dafür gibt, je nach Region?
Ich kann mich daran erinnern, vor ungefähr 10 Jahren gab es einen Test über Espressomaschinen und Vollautomaten. Mhm. Und bevor diese Test stattfindet, haben wir eine Versammlung gehabt und dort waren die meisten Hersteller von Vollautomaten. Und dann habe ich meine Frage gestellt, wie soll der Cappuccino aussehen, weiß oder braun? Mhm. Und ein Vertreter von einer namhaften Firma sagte zu mir, was meinen Sie damit? Da habe ich zu ihm gesagt, ich sag, wissen Sie was, bei mir ein Cappuccino, der ist braun, bei Ihnen ein Cappuccino ist weiß. Da sagte er zu mir, Herr Pampanin, Sie wollen doch wohl nicht sagen, dass wir das Ganze seit 10 Jahren falsch machen. Ich sage, genau so ist es. Und da hatte ich einen Mitbewerber von mir, der ist auch Roberto, ist seit 1,5 Jahren in Rente gegangen. Da sagte er zu ihm, der Herr Pampanin hat recht, ihr macht alles falsch. Mhm. Und da gab es eine riesen Diskussion und 8 Monate später hat diese Firma dann eine Maschine auf den Markt gebracht, wo man einstellen konnte, ob der Cappuccino weiß oder braun sein soll.
Das kennen wir, ne? Wo es dann parallel war. Ja, wo die Kunden gesagt haben, ich hätte den und den. Und man hat dann das auch hingeschrieben.
Dann Cappuccino haben sie nur, weiß. Sie haben es sich dann braun. Nicht mehr getraut, aber Cappuccino zu nennen, dann musste dann Flat White
heißen. Das war ein neuer Name, ja.
Ja. Genau. Sehr interessant, ja, sehr interessant. Aber ich muss noch mal was fragen aus Ihrer Warte. Die ganze Problematik mit dem Milchschäumen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir sagen die Italiener, das haben die nicht. Also in Italien kann jeder Milch aufschäumen. Wir machen ja da einen riesengroßen Eiertanz darum. Wir getrauen uns das nicht, wir machen das falsch oder irgendwas. Das war ja auch dann wichtig, ein Ruf nach den Aufschäumhilfen muss her. Sowas, das ist in Italien einfach, die Leute, die mit den Maschinen umgehen, die sind vertrauter, die kennen sich damit besser aus, oder?
Die können besser aufschäumen, das auf jeden Fall. Das größte Problem, was in Deutschland ist, wenn ich diese Thermometer in der Milchkanne sehe, dann kriege ich Stehhaare. Weil ich brauche kein Thermometer. Ich habe eine Hand und wenn ich die Hand an dem Gefäß nicht mehr halten kann, dann bin ich, dann muss ich aufhören.
Das ist gut. Ja. Also ich bin Riesenleger.
Natürlich können die Baristi in Italien besser aufschäumen als in Deutschland. Mittlerweile ist die Kultur da, um ein Erd zu gießen und ein Blatt zu gießen und ein Tier zu gießen. Es ist alles wunderschön. Aber ich darf nicht vergessen, dass ich erst den Espresso hinkriegen muss. Ja. Der Espresso ist die Grundbasis für ein Cappuccino. Und wenn ich einen Espresso bekomme, der obendrauf auf die Creme 2 helle Punkte hat, dann schicke ich den zurück.
Okay.
Ja. Weil diese beiden Punkte, das sind Bitterstoffe.
Ja. Und das ist auch das, wie wir es ja auch wahrnehmen. Wir sagen, es wird sich unglaublich viel Mühe gegeben in vielen Kursen oder auch in stundenlangen Tutorials im Internet, wo geguckt wird, wie schäume ich eigentlich meine Milch und kann dann vielleicht den Schwan und der hat sogar ganz viele Federn. Das Grundprodukt Espresso wird ganz vergessen, weil man denkt, ich habe eine tolle Maschine gekauft mit viel Elektronik, die nimmt mir das ab. Und ich brauche mich nicht drum zu kümmern. Und das schmeckt dann auch entsprechend. Und das ist was, wo wir auch sagen, ihr wird der zweite Schritt vor dem ersten aufgemacht.
Ja. Aber das ist natürlich auch so, weil es ist alles im Moment so was Optisches. Die Deutschen beurteilen alles so optisch und diese ganzen Instagram-Accounts, die von den Baristi durch die Decke schießen, was wollen die auch anders machen als Milch aufgießen? Das andere können sie eben nicht optisch darstellen. Für mich ist es ein ganz großes Problem, dass dieser Barista-Begriff in Deutschland so inflationär verwendet wird und dass die eigentlich das damit verwechseln, dass es hier nur um den kosmetischen Teil des Herstellens eines Cappuccinos geht und nicht um den ganzen Engineering-Bereich. Wie mache ich die Mühle richtig? Ist mein Filter noch da? Ist das Wasser da? Stimmt die Temperatur? Hat sich irgendwas verändert gegenüber von gestern? Das sind die wenigsten, die darauf eingehen. Und insofern haben Sie vollkommen recht. Erstmal muss das Grundprodukt stimmen, bevor ich hier den Firlefanz machen kann. Aber, und da habe ich die schlechte Nachricht oder beziehungsweise meine Beobachtung, ich glaube, die Deutschen lassen sich da immer noch sehr stark davon blenden, wenn irgendwie ein ganz besonderes Tassenkonzept, ein ganz besonderes Ladenkonzept oder ein ganz besonderes superschönes Herzchen und dann muss das ja schmecken, dann müssen die das ja können. Das ist beim Essen übrigens ganz genauso. Restaurants, die müssen super eingerichtet sein und dann ist es vollkommen egal, was die da aus der Küche hauen. Hauptsache es ist ein bisschen hip und ein bisschen fancy da zu sein. Und deswegen ist meine Frage eigentlich, gibt es da eine Erklärung dafür? Ich glaube, dass Deutschland im Bereich Sensorik noch nicht so weit ist wie Italien. Die brauchen da noch Anleitung. Hat das damit was zu tun, dass wir so wenig Geld für Lebensmittel ausgeben oder haben sie eine andere Erklärung? Aber irgendwo ist das auf jeden Fall die Beobachtung, die ich machen kann. Es geht nicht ums Grundprodukt, sondern um die Show.
es geht um die Schuld, das auf jeden Fall, aber wir haben bei uns in Italien eine breitere Variante in der Gastronomie als in Deutschland und auch an Speisen. Und es gibt nicht nur ein italienisches Essen, sondern es gibt ein regionales Essen in Italien. Das heißt, Italien besteht auf mehrere Regionen und jede Region hat seine Spezialitäten. Und wenn wir über Kaffee aus Neapel reden wollen, das ist eine Sache für sich selbst, weil dort wird nur Robusta Kaffee verwendet, eine hochwertige Robusta. Sie bekommen in der Tasse nur 20 Milliliter und die Tassen sind in heißem Wasser aufbewahrt.
Okay.
Und wir haben in der Vergangenheit und auch heute Kaffeemaschinen produziert, die mit 12 Bar arbeiten statt mit 9 Bar. Weil die mussten mehr Druck haben, weil die haben nur 20 Milliliter in der Tasse fließen lassen. Für einen normalen Espresso, auch in Italien, außerhalb von Neapel, sind 30 Milliliter und die Auslaufzeit sollte zwischen 20 und 30 Sekunden sein. Wenn ich 25 Sekunden habe, dann habe ich das Top in der Tasse. Aber ich muss aufpassen, dass ich keine weißen Punkte oben habe. Das heißt, der Barista muss in der Lage sein, zu erkennen, wann er die Maschine stoppen muss und wann er, und er muss die Kaffeemühle richtig einstellen, damit kein weißer Punkt auf die 30 Milliliter rauskommen.
Da wäre das Säurekreuz erreicht schon, wenn die weißen Punkte.
Ja. Wichtig ist auch eine Kaffeemühle. Ich meine, ein Gastronom, der 3 Kilo Kaffee pro Tag macht und hat eine Kaffeemühle ohne Mahlscheibenkühlung, der macht auch was falsch, weil der verbrennt den Kaffee schon beim Mahlen.
Ja, das sind aber auch unsere ganzen Superstars, die im Moment so da sind, die dann irgendwie Kaffee aus einer Haushaltsmühle mit 54er Durchmesser in neuesten Superblend da produzieren. Das merken die wahrscheinlich selbst nicht. Die finden ihren Kaffee total super. Der Filter macht das Wasser sauer. Und das ist wirklich schon auch das, was ich meinte. Diese ganze Problematik, Hauptsache man setzt sich in Szene und es geht nicht mehr ums Produkt, sondern um den Produzenten. Das ist ein bisschen schade, wenn zumindest, wissen Sie, aus unserer kurzen Sicht, wir machen das jetzt seit 15 Jahren und nicht seit, oder du seit 20 Jahren und nicht erst seit 50, aber das ist im Moment so auch diese Entwicklung,
Wir reden immer noch über dasselbe, vor 20 Jahren, vor 40 Jahren, wir reden immer über dasselbe. Genau. Und wann kommt mal der Schritt zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir wirklich vielleicht mal mein Produkt genau an und mache das erstmal top. Und wenn ich das richtig gut kann, dann kann ich hergehen, so sage ich es immer, unseren neuen Kunden, die dazukommen, wenn du das wirklich gut kannst, dann steigere deine Geschwindigkeit und halte das Niveau und werd schnell und kann 3 Kilo verarbeiten am Tag. Und dann musst du wieder gucken, kann mein Maschinenpack mithalten, bin ich gut genug? Und dann kommt alles oben drauf und das wird gar nicht gemacht. Ich habe die schönste Karte, das tollste Konzept und dann läuft das schon von selbst. Der Kunde kommt rein, zahlt viel Geld und sagt, kriege ich nebenan aber auch. Und dann wundert man sich, wo ist der Erfolg?
Ja.
Ich meine, der Espresso-Preis oder Cappuccino-Preis oder Latte Macchiato-Preis in Deutschland stimmt. Das heißt, der Gastronom hat eine vernünftige Marge, wo er gut damit leben kann. Ja. Dann sollte er es vernünftig machen. Ich nenne immer ein Beispiel. Wenn ich mir einen Anzug kaufe und ich komme nach Hause und es fehlt ein Knopf, dann habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich nehme mir den Knopf an oder ich bringe den Anzug zurück. Wenn ich einen Espresso bekomme, der nicht okay ist, den trinke ich nicht und den lasse ich zurückgehen. Das mache ich grundsätzlich.
Ja, okay. Dann haben Sie es ja schwer.
Es gibt natürlich, ich weiß nicht, Kessa, kennen Sie?
Ja.
Wenn ich mit Kessa zusammenkomme, das ist einer der ersten Baristi-Profi in Deutschland gewesen und ist, wenn ich mit ihm zusammen bin, bevor wir in einen Laden betreten, sagt er zu mir, du trinkst aber keinen Kaffee.
Er weiß, was kommt.
Er weiß, was kommt, ja.
Sehr interessant. Ja, aber wenn wir jetzt da schon bei diesen ganzen Sachen, wo wir denken, dass der zweite Schritt vor dem ersten gemacht wird und die ganze Show draufgepackt und dann nehmen wir es doch auch mal beim Namen, das nennen wir Third Wave Kaffee. Und oder Third Wave Coffee. Wir haben dem ja auch viel zu verdanken. Es kommen unheimlich viele Ideen und jeder macht was und die ganze Aufmerksamkeit, die neuerdings der Espresso und der Cappuccino erfährt im privaten Haushalt, das hat schon was mit Third Wave Coffee zu tun. Also da bin ich schon auch der Meinung, dass wir der ganzen Sachen auch was Gutes abgewinnen sollen. Aber so viele gute Baristi, wie jetzt im Moment alle in Erscheinung treten oder sich bei uns vorstellen, kann es ja gar nicht geben. Vor allem nicht, wenn man erst ein halbes Jahr Erfahrung hat und war vorher was weiß ich, Automechaniker. Und es kann auch nicht so viele gute Röster geben, weil Röster ist ein Handwerk. Ich meine, Sie wissen das. Da muss man erstmal 10.000 Chargen üben, dass man keine Säure drin hat. Die haben es nicht geschafft und haben dann gesagt, ach, wissen Sie was, unsere Säure nennen wir Frucht, ist doch total super. Machen wir einfach Third Wave Kaffee, grüne Kaffees. Was halten Sie denn von denen? Das ist diese neuen kurzgerösteten Kaffees, die so viele floralen Noten haben?
Also meiner Meinung nach sollten wir als allererstes immer bei einer, vor allen Dingen im Espresso-Bereich, immer bei einer Kaffeemischung bleiben.
Ja.
Das ist für mich Punkt eins, weil wir haben nicht jedes Jahr die gleiche Sonne. Und je mehr Anteile, je mehr Komponenten ich habe in meiner Kaffeemischung, je besser kann ich es ausgleichen.
Kompensieren, so ist es.
Es ja. gibt gute Cafés in Italien, die haben 4 verschiedene Arabica-Sorten drin, aber es gibt auch welche, die haben 12 oder 14 verschiedene Arabica-Sorten drin. Und je mehr Sorten ich habe, je besser kann ich ausgleichen und kann das Produkt Jahr für Jahr immer besser behalten. Ne?
Okay, aber bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann so viel ist, dass er ein bisschen belanglos wird. Den Eindruck hatte ich, wenn dann irgendwie das Ganze aus 20 verschiedenen...
Wenn man noch einen Protagonisten übrig behält. Die Frage ist ja, wenn ich jetzt mehr als, bei uns sind 4 Sorten zumeist, ja. 3 der 4. Und wenn ich aber dabei bleibe und würde sagen, ich mache 7 Sorten oder 8, ich habe aber eine Sorte, die vielleicht 30% ist, gibt den Charakter und alle drumherum können die Gewürze dann stärken, ja. hervorheben, ja. schwächen, ja. abmildern. Dann ist eine, für uns ist, Herr Pampanini, Sie reden mir aus der Seele. Denn es ist ja so, wissen Sie, wir als Kaffeerösterei, viele von den ganz jungen Kollegen, die wir haben, die kaufen sich, ich finde, die Kunst dabei konnte ich bisher nicht entdecken. Wenn ich mir in Costa Rica Tarazu kaufe, in einer sehr hohen Qualität, das kann jeder machen. Dann rösten sie ihn immer kürzer, ja, und dann wird er immer saurer und dann ist es ein besonderer Espresso. Wir sagen ja schon immer, wir haben 20 sortenreine Kaffees. Aber das sind Sachen für Pressstempelkanne, da kann ich Filterkaffee mitmachen. Aber wir sagen, ein Espresso ist eine Mischung. Und die Mischung ist das Besondere. Das ist auch die Handschrift und die Kunst von der Rösterei, die Mischung zu kreieren.
Richtig.
Das ist
Richtig.
Eigentlich das, wo wir den ganzen Tag unsere Arbeit reinstecken, zu sagen, wenn eine Mischung da ist, dann muss sie die Konstanz haben. Weil wenn einer, wie Sie es vorhin gesagt haben, in der Top-Lage 3 Kilo Kaffee am Tag von mir verbrüht und das 10 Jahre lang, muss er sich auf die Qualität verlassen können für seine Kunden.
Das ist richtig. Schauen Sie mal, wir reden über 3 Kilo. Es gibt Läden, die machen nur 1 Kilo und es gibt Läden, die machen 14, 15 Kilo ja. pro Tag.
Ja.
Mhm. Ja. Und da muss man genau aufpassen, dass die Qualität immer die gleiche ist. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass sehr viele Barista anfangen zu rösten, und die bieten ihre eigenen Kaffee an, haben ja. aber von Kaffeerösten überhaupt keine Ahnung.
Ja,
weil ein Röster soll Röster bleiben und ein Barista soll Barista bleiben. Das ist meine Meinung.
Ja. So machen wir es auch. Kaffeebars würden wir keine eröffnen. Und die Angebote waren viele da von Kunden. Wir haben immer ja. gesagt, nein, wir rösten nur Kaffee, das war's. Und du machst Bar.
Ja.
Muss man trennen.
Ja, ja.
Eine Sache also, richtig machen.
Das ist meine persönliche Meinung. Man sollte diese beiden Sachen nicht vermischen. Man sollte eines machen. Und das richtig.
Ja. Ja. Das wird auch immer wichtiger. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Spitze Profile. Man kann kein Experte mehr auf 4 Gebieten sein. Dafür sind die Sachen mittlerweile viel zu komplex. Und das, was der Kunde erwartet, die Erwartungshaltung, beziehungsweise auch der, man muss abliefern. Ja. Und man kann nur abliefern, wenn man in einer Sache sein Experte
und
ist.
Und der Tag hat auch nur 24 Stunden.
Ja.
Ich meine, heute, wir sind am Jahresbeginn. Eigentlich ist wenig los. Ich komme aber direkt von der Maschine, von der Röstmaschine hierher. Vielleicht rieche ich noch in den Haaren ein bisschen. Also wir haben gerade erst geröstet. Es ist viel zu tun. Man hat ja gar nicht die Zeit. Jetzt, ich hätte nicht die Möglichkeit, am selben Tag ein guter Gastronom zu sein. Das schaffe ich nicht. Und umgekehrt wird es ähnlich sein.
Also ich bin oft auf Facebook und wenn ich mir anschaue, was auf Facebook alles gepostet wird, an Espresso, an Cappuccino und an Latte Macchiato, das mache ich meistens abends, wenn ich zu Hause dann gegessen habe und habe ein bisschen Ruhe in mich, dann kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Wie kann man sowas posten? Das ist doch idiotisch. Aber es ist immer wieder jeden Tag, dass einfach Unsinn gepostet wird.
Ja. Es wird aber auch so wahrgenommen, also beziehungsweise es wird denen abgenommen.
Was,
es gibt dann
was
irgendwie,
eingefordert, es, was Neues.
Ja, das ja. müssen die machen. Es gibt aber auch Top-Baristi, die leben ja von Instagram-Account.
Ja.
Und die schämen sich dann aber nicht, irgendwie einen Espresso zu ziehen, aus einer ganz normalen Kunststoffmaschine mit Durchlauferhitzer und eingebauter Mühle. Und damit ist das Thema für uns eigentlich die ganze Zeit schon durch gewesen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, der ist vielleicht viel erfolgreicher als wir. Der hat seine, was weiß ich, 500.000 Follower. Also es ist ein Business Case geworden, sein Leben da reinzustellen. Ich meine, es hat keiner probiert wahrscheinlich, wie sein Kaffee schmeckt. Der kann uns immer zeigen, weil es auch was Ästhetisches ist, einen Kaffee herzustellen, mhm, oder so ein Röstprozess ist ja schön abgebildet. Es gibt schöne Fotos, aber ich würde es gerne mal probieren.
Also ich habe letzte Woche beim Frühstück machte mir meine Frau einen Kaffee und ich habe abgeschmeckt und habe dann zu meiner Frau gesagt, was hast du gemacht? Nichts, wie üblich. Ich sage, was hast du denn da für einen Kaffee drin? Ja, ich habe die Tüte genommen, die du vor 14 Tagen gebracht hast. Da habe ich gesagt, ich schmeiß sie jetzt weg und tue es wieder in den anderen rein.
Ja, ja gut, das, man kommt ja gar nicht mehr klar, es ist eine Vielfalt an Kaffees, an was soll man sich orientieren? Ja, wir sagen immer, wenn man diese ganzen Labels, ja, diese Sachen wie Bio-Kaffee oder Fairtrade-Kaffee. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo vom Supermarkt stehe und habe da 50 oder 80 verschiedene Sorte, dann ist das vielleicht eine Orientierungshilfe. Aber wenn man richtig einsteigt in diese Kaffeewelt, dann brauche ich das sicher nicht. Und dann muss man halt einfach sich ein bisschen, da muss man Zeit drauf aufwenden. Und es ist bestimmt gerade im Moment, wo jeder sagt, er ist Röster. Wir haben ja in Aschaffenburg mindestens 5 Röststationen. Die können zwar nur 4 Kilo am Tag produzieren, aber die sagen trotzdem, sie sind Röster und verkaufen das Zeug. Und da muss man schon sehr, sehr stark auf sich selbst vertrauen. Auf das, schmeckt es mir oder schmeckt es mir nicht, hat er recht oder hat er nicht recht.
Das stimmt und ich will da noch was dazu sagen. Das ist etwas, was mir auch schon lange auffällt. Dass viele anfangen, wissen Sie, ich finde immer dann ist ein Fehler irgendwo da, wenn ich anfangen muss, einem Menschen zu erklären, dass das jetzt schmecken muss. Wenn ich nach Italien fahre und letztes Jahr hat es aufgrund der Corona-Krise nicht geklappt, aber hoffentlich dieses Jahr.
Wollen wir hoffen.
Und wenn ich da hinkomme, wenn Sie dort irgendwo einen Kaffee trinken und das muss Ihnen niemand erklären. Wissen Sie, das schmeckt Ihnen einfach. Das geht nicht nur mir so, das geht auch meiner Partnerin so und den anderen Deutschen vielleicht oder ausländischen Gästen, sind es Asiaten, die da hinkommen, das schmeckt einfach. Und das ist auch immer, wie wir auch sagen, ich möchte niemanden überreden, dass er meinen Kaffee gut findet. Er findet es gut. Er findet es nicht gut, aber es muss stundenlang erklärt werden, warum ein Kaffee, der schmeckt wie Grapefruit und Heidelbeere, warum der mir schmecken muss. Wenn ich das erklären muss, finde ich, ist es schon ein Problem.
Schauen Sie mal, wenn ich im Supermarkt gehe und sehe da ein Kilo Kaffee für 5,50 Euro, das ist bestimmt kein Kaffee, den ich trinken werde, niemals, weil das ist unter der Gürtellinie. Wenn wir die Kaffeesteuer noch dazu rechnen, die gezahlt werden muss, dann sollen die Menschen mir mal erklären, was ist in der Tüte drin. Das verstehe ich nicht.
Ja, bleibt nichts übrig. Ja.
Also meiner Meinung nach, ein Kaffee unter 14 Euro kommt für mich nicht in Frage.
Ja, aber wir reden aber genauso im oberen Segment von Röstneulingen, die einen Marketingplan haben, die den Kaffee für 40 Euro anbieten, der sie auch nicht wert ist. Und deswegen gibt es nur eine Sache, man muss einfach ein bisschen die Sensorik trainieren, ein bisschen bewusst Sachen konsumieren und sich auf sich selbst verlassen. Ja? Also es ändert sich ja auch. Schauen Sie mal, der Geschmack ändert sich ja auch mit dem Alter ganz normal. Ja. Schon mal ganz klar, dass man eine ganz andere Rezeption hat. Und insofern einfach auf sich selbst verlassen und sich nicht immer alles erklären lassen müssen, was gut ist und was nicht gut ist. Das ist so auch, wenn wir unsere Barista-Schulungen haben, ist das auch so ein bisschen meine Lehrphilosophie.
Ich will Ihnen mal eins erzählen. Vor 10 Jahren hatte ich bei einer Barista-Schulung einen Eisdielenbesitzer aus Italien, der schon seit 30 Jahren in Deutschland lebte und arbeitete. Und bei den Barista-Schulungen habe ich immer Folgendes gemacht an der Maschine. Und jedes Mal, wenn der Barista einen Fehler gemacht hat, musste er von vorne anfangen. Und da war dieser Italiener dran und der musste 13 Mal wieder von vorne anfangen. Bis er sich umgedreht hat und hat gesagt, Herr Pampanini, jetzt fahren Sie mir auf den Wecker. Ich mache das seit 30 Jahren so. Und ich sagte zu ihm, wissen Sie was, Sie machen das seit 30 Jahren falsch. Entweder Sie machen das, was ich sage, oder Sie können aufstehen und nach Hause gehen. Zwei Jahre später, zwischen Weihnachten und Neujahr, rief er mich an und sagt zu mir: Pampanin, sind Sie in Italien? Ja. Ich würde Sie ganz gerne mit Ihrer ganzen Familie zum Essen einladen. Suchen Sie sich bitte einen Laden aus und sagen Sie mir Bescheid, morgen würde es bei mir klappen. Und dann habe ich einen Laden ausgesucht, habe einen Tisch reserviert und habe ihn angerufen und dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Sagen Sie mir mal, letztes Mal, als wir uns gesehen haben, waren Sie stinksauer auf mich. Und jetzt laden Sie mich zum Essen ein. Warum? Herr Pampanin, seitdem ich diese Schulung gemacht habe, ist mein Kaffeeumsatz um 70% gestiegen. Ja. Deswegen lade ich Sie zum Essen ein.
Das ist die Antwort, ja. Das funktioniert nämlich wirklich. Es funktioniert wirklich.
Es ist aber es ist schwierig, das den Leuten klarzumachen, weil es nicht direkt funktioniert. Der Deutsche kann nämlich nicht sagen, das war ein besonders guter Kaffee oder Espresso. Der muss erst weggehen und wieder einen schlechten trinken, um sich daran zu erinnern, dass er hier so einen guten getrunken hat.
Stimmt.
Weil wir noch nicht so weit sind, das wirklich zu sezieren.
Ja.
Aber es funktioniert, wenn Leute uns ranlassen. Die haben alle, Tom, du kannst das beurteilen. Wir haben Kunden, die lassen uns dran und wir fassen alles an, bis hin zu den perfekten Tassen. Und die steigern alle ihre Umsätze.
Das stimmt, also, ja, das ist wirklich so.
Geschichte.
Und da ist es manchmal gar nicht, und das ist, glaube ich, auch wieder eingangs das, es ist gar nicht so entscheidend, dass er die beste und die komplexeste Maschine hat, sondern wenn er eine gute Maschine hat, die konstante Temperatur liefert, einstellbar ist, eine gute Mühle hat und ein bisschen zuhört und dann ein Gespür hat. Und ich muss das mal sagen, wir haben ja auch zusammen, einzeln getrennt, aber auch zusammen haben wir ja auch italienische Kunden. Ich habe jetzt gerade wieder einen besucht, der sich alle Mühe gibt unter den aktuellen Umständen und die uns voll vertrauen und sagen, ich, weißt du, ich hatte meine Familie da und es schmeckt wie in Italien. Und das ist das Entscheidende, dass wir dann sagen können, es gehört Gefühl dazu. Und das ist ein langer Prozess. Das ist beim Kaffeerösten so.
Ja.
Das ist aber auch als Barista und schlussendlich, Michael, für den Konsumenten genauso. Der muss sich erstmal, man muss sich erstmal konditionieren. Was ist denn gut? Wie schmeckt ein gutes Olivenöl? Das ist ja eine Sache, wenn Sie das dem Deutschen beibringen wollen, das ist ja eine Lebensaufgabe, bis man versteht, was ist ein gutes Olivenöl. Und so ist bei Kaffee. Also wir brauchen Zeit dafür. Aber mittlerweile, wir sind jetzt alle schon eine Weile halt eben im Geschäft, frage ich mich, es müsste mal den Klick machen und diese Experimente, die zum Teil gar nicht zielführend sind, die könnte man mal zur Seite legen und wirklich Handwerk machen.
Genau.
Basis.
Genau. Bei der Basis muss es anfangen. Ich muss den Espresso hundertprozentig hinkriegen und dann kann ich den Rest machen.
Ja.
Aber wenn ich die Basis nicht hundertprozentig hinkriege, dann kriege ich den Cappuccino und den Latte Macchiato auch nicht hin. Das ist das Problem.
Ja, das ist genau richtig. Aber zur Basis gehört natürlich auch eine technische Ausstattung, die halt einfach stimmt. Ja?
Ja.
Und die Leute lassen sich im Moment so stark beeindrucken und ich muss leider Gottes wieder drauf kommen, auf der zweite Schritt zuerst. Hauptsache ich kann den Schwan als erstes und die Mühle kaufe ich wieder nächstes Jahr. Das ist eben der falsche Weg. Deswegen bin ich mal gespannt, wobei man allerdings dazu sagen muss, Herr Pammerlin, Sie haben natürlich recht und es wird auch immer mehr. Es gibt Leute, die sich so intensiv mit Kaffee beschäftigen und wenn man sich mit irgendwas beschäftigt und das dann auch wirklich häufig konsumiert, dann kommt man irgendwann mal an das objektiv richtig Gemachte.
Das ist eine Lernkurve,
das ist immer so, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich es nochmal kapiert, aber der Cappuccino, der sieht jetzt zwar wunderschön aus, aber der könnte ja sogar noch harmonischer sein. Es geht ja um Harmonie. Wenn wir eine Harmonie empfinden, dann ist es ja schon mal super. Natürlich gibt es verschiedene Charaktere, der eine mag das nussig, der andere mag das eher schokoladig und. Aber harmonische Produkte ist das, was die Basis sein muss. Der Espresso muss, und dazu gehört natürlich die Temperaturstabilität. Haben wir schon mal gesagt, aber auch Kaffee gehört dazu. Jetzt habe ich mal eine Frage. Jetzt gibt es ja ganz, ganz große Röstereien in Italien, ganz große Marken, die jetzt in Deutschland automatisch einen guten Ruf haben, die mir jetzt gar nicht so sehr schmecken. Ist es das mit denen, ist es die Qualität, mit denen die groß geworden sind? Oder haben die gesagt, für Deutschland reicht's? Oder ist es einfach der Menge geschuldet? Weil, wie sehen Sie das mit den Industriekaffees?
Also Industriekaffee ist für mich eine Sache, wo ich einfach Abstand nehme. Bei mir
egal
zu Hause
welche.
Kommt kein Industriekaffee am Tisch. Trinke ich nicht, will ich nicht. Natürlich gibt es mehrere Industriekaffees in Italien, die sagen, für Deutschland reicht diese Qualität aus.
Mhm.
Auf jeden Fall. Ich habe mal vor Jahren, ging mein Autotelefon und auf einmal war ich mitten in einem Gespräch von einem Großröster Und da hatten die eine Telefonkonferenz und ich weiß nicht, wie ich da reingekommen bin. Ich habe den nächsten Parkplatz angefahren und habe mir alles angehört, was sie gesagt haben. Und der eine sagte, ja, aber du weißt, wir verkaufen den Kaffee als 100% Arabica und in Wirklichkeit ist es 100% Robusta. Was meinst du, wenn die Kunden das erfahren? Die werden das nicht erfahren. Das sind Sachen, ja. Da werden, entschuldigen Sie den Ausdruck, aber da werden Menschen verarscht. Und das sollte man nicht tun.
Aber wir öffnen natürlich Tür und Tor in Deutschland, weil bei uns der Preis doch immer eine entscheidende Komponente ist. Und wir nehmen dann auch den Kaffee für 7,99. Da ist es natürlich schwierig, nicht verarscht zu werden. Dasselbe Beispiel gibt es ja mit Fleisch in Argentinien. Die schicken uns ja dieses Fleischauswahl, die in Argentinien niemals essen würden. Ja? Und insofern hat Qualität auch immer irgendwas Endliches und irgendwas, was mit Preis zu tun hat. Das brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist natürlich auch so, dass Kaffee so stark und so viel konsumiert wird auf der Welt. Das könnten ja nicht nur Manufakturröster, das würden die ja gar nicht schaffen. Also wir sind schon auf diese Industrieröster angewiesen. Ja. Und insofern.
Und diese Fragestellung, die Sie gerade sagten, das ist für uns das erste Mal im letzten Jahr so aufgekommen. Da kommt zu uns die Lebensmittelkontrolle, die kommt ja regelmäßig. Mhm. Und da sagte ich, was machen wir denn heute wieder? Ja, ich habe das Gefühl, der übernachtet bei uns, ja. So oft ist er da. Und dann sagt er, heute machen wir Proben und da gucken wir nach 100% Arabica. Wo steht bei dir 100% Arabica drauf? Und dann hat er 6 Proben mitgenommen und da durfte kein Robusta, kein Canefora drin sein. War natürlich nicht. Und da haben wir dann gesagt, ja, wie kommst du denn auf die Idee? Da sagte er, wir haben in der Industrie, aber auch bei kleineren Röstereien ganz oft den Sachverhalt, es steht 100% Arabica drauf als Qualitätssiegel und es ist keiner drin. Ja, und das ist,
schauen Sie mal, es ist bei 100%igen Arabica ist es schwieriger, eine Crema zu bilden.
Ja.
Ja? Und wenn ich dann 10% oder 5% Robusta reingebe, wir müssen ja unterscheiden zwischen Crema und Schaum.
Absolut.
Ja? Ich lache mich immer tot, wenn ich einen Espresso bekomme und den lasse ich dann 30 Sekunden stehen und er wird weniger und weniger. Und dann rufe ich den Kellner an und sage, bekomme ich Rabatt, das ist weniger geworden. Ja. Das ist keine Crema, das ist Schaum.
Ja.
Ja, und ein Robusta macht eben mehr Schaum als Crema.
Ja.
Und deswegen gibt es mehrere Röster, die einfach etwas Robusta hinzugeben, damit die Crema besser aussieht.
Aber höre ich da auch raus, das ist eine Frage an Sie beide, dass der Robusta im Durchschnitt der günstigere Kaffee ist, weil ich habe zum Beispiel auch mein Lieblingskaffee hat zum Beispiel 50% Robusta drin, auch wenn der natürlich, Sie haben recht, auch wenn der natürlich zum Schäumen ein bisschen neigt, trotzdem, wenn er frisch geröstet ist, ist das was Tolles, aber es gibt doch auch hochwertige Canneforas, oder? Ja, ist das, oder ist es immer eine...
Es ist immer ein Preisunterschied, weil der Robusta-Preis ein anderer Markt ist als der Arabica-Preis, wird auch separat gehandelt an der Börse und ein Robusta wird immer etwas günstiger sein. Es ist aber nicht so, wenn er hochwertig ist. Wir reden jetzt mal von, wir haben jetzt gerade einen indischen Robusta wieder gekauft, das ist auch ein AAA-Produkt, ein sehr hochwertiger. Der ist natürlich teurer als ein billiger Arabica, aber er ist niemals so teuer wie ein teurer Arabica. Also das wird schon immer eine Diskrepanz sein.
Den meisten Kaffee, der in Neapel getrunken wird, ist ein teurer Robusta.
So ist es.
Es gibt einen guten Robusta und es gibt einen schlechten Robusta. So ist es. Und ich meine, ich weiß nicht, ob Vietnam der richtige Kaffeeland ist. Ne?
Ja. Von denen haben wir gar nichts.
Ja, sehr gut. Aber das mittlerweile ist
der zweitgrößte Exporteur geworden. Ja. Ja. Das Wahnsinn. Macht Bedenken. Und Deutschland
ist der größte Kunde.
Ist der größte Kunde.
Deswegen.
Aber wir haben keinen davon. Aber das stimmt, natürlich, klar. Es gibt robuste Qualitäten, die sind so gut, wie Sie sagen. Die können wir ohne Bedenken pur trinken. Wir bieten das bei uns immer noch nicht zum Verkauf an. Wir haben aber Kunden, die kommen rein und sagen, mach mir doch mal bitte ein Kilo von dem Robusta. Und das sind oft im Übrigen italienische Kunden, die sagen, ich möchte das zu Hause gerne trinken. Und es geht
ja,
gut.
Ja, aber Sie wissen, Italien ist ein langes Land.
Ja.
Das fängt in den Dolomiten an und das hört unten mit Sizilien auf.
Ja.
Und je mehr südlicher ich gehe nach Italien, je mehr Robusta habe ich drin in der Kaffeetüte.
Ja, so ist es. Bis zu 100%.
Ja.
Ja.
Aber kann man das auch sagen? Weil ich kenne jetzt so ein paar Beispiele, italienische Freunde aus Sizilien, die dann dreimal Zucker reinmachen. Liegt es an dem Überhitzen der Maschinen, dass es sehr viel Bitterstoffe ist, gepaart mit dem Robusta? Ist es auch ein Nord-Süd-Gefälle, dass man unten im Süden mehr Zucker reinmacht in die Kaffees oder ist das ein Zufall jetzt?
wo ich viel Zucker reintun muss, das ist dann ein schlechter Kaffee und dann tue ich viel Zucker rein, damit ich ihn überhaupt trinken kann.
Okay, wissen Sie, wie ich das, ich habe ein paar italienische Kunden und da ist auch einer dabei, mitten in Frankfurt, ein ehrwürdiger Italiener und der macht das auch schon sehr lange hier und der macht immer viel Zucker in Espresso rein, aber der rührt das nicht um. Der macht da 2 Löffel Zucker rein, dann sagt er zu mir, dann hebe ich das 2-mal, dann kommt der Löffel an die Seite und dann wird er so abgetrunken, aber es wird nicht, wie in Deutschland, so lange verrührt, bis ich eine gesättigte Zuckerlösung habe. Das machen die nicht.
Das macht er bestimmt, weil er keine richtige Creme hat, sondern einen Schaum oben drauf. Mhm. Okay. Es gibt auch welche, die sagen, der Espresso ist gut, wenn der Zucker über den Schaum bleibt.
Stehen bleibt.
Das ist ja das erste Kriterium eines Deutschen. Das muss schön langsam runterriesen.
Das ist aber auch total falsch. Das muss stabil sein, denkt er immer. Ne? Ja. Und dann kam irgendwann die vollautomatischen Maschinen, wie Sie es gesagt haben, sind ja große Marken dabei, die dann noch hergegangen sind, haben diesen Schaum in dieser Eiskonsistenz wie Softeis gemacht und der Zucker wollte gar nicht mehr irgendwie da durch und das war auf einmal wie Qualität und keiner weiß warum.
Ja,
das hat mit Qualität nichts zu tun.
Aber ich habe mir erlaubt, auch mal an Stiftung Warentest zu schreiben, die haben mich nur ignoriert. Das war aber auch ein Kriterium.
Die
Festigkeit und auch die Festigkeit des Milchschaums. Deswegen haben sie ja alle angefangen zu sagen, wir blasen denn noch mehr auf und noch mehr auf und noch mehr auf. Zum Schluss bis hin zum Rasierschaum. Und das waren wirklich Testkriterien, wie fest der Milchschaum ist. Also insofern sind wir schon einige Male falsch abgebogen. Ja. Zum Schluss stehen wir wieder da, es geht um Qualität. Da muss ich jetzt auch mal die Technik mit ins Spiel bringen. Herr Pammerlin, Sie stehen, und jetzt können wir auch mal Namen nennen, sind verantwortlich für das Gebiet Deutschland, Österreich, Schweiz für Sanremo Coffee Machines.
Richtig.
Und Sanremo Coffee Machines, das ging damals damit los. Tom, du erinnerst dich, wir haben bei allen, und Sie wissen ja, ich bin ein unabhängiges Haus, wir arbeiten lang genug zusammen.
Ja.
Wir haben uns einfach mal recherchiert, da kam viel von dir. Was ist die interessanteste Kaffeemaschine? Und du hast dich für eine Sanremo Opera entschieden. Und wir sind dann... Sanremo Opera als Röster im Labor hat
Das
Nonplusultra hat unheimlich viel Berechtigung.
Wir genießen es jeden Tag.
Ja, und wir sind dann auch hingefahren, eingeladen worden von Sanremo und haben dann einfach gemerkt, da ist ein kleiner Unterschied. Ja? Also wenn ich die Maschine aufmache, ist es ein Unterschied. Das ist alles so strukturiert und so ordentlich. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt bräuchte, aber ich habe es verstanden und es wurde wirklich Manufakturtechnik gemacht.
Detail,
viel Liebe im Detail. Und dann haben wir festgestellt, dass die Razer so eine Maschine ist, die eigentlich jeden glücklich machen kann, weil sie auch optisch in vielen Varianten da ist. Die Sanremo Opera wahrscheinlich eine der präzisesten Kaffeemaschinen ist, die es überhaupt nur gibt. Ja, da können Sie sagen, La Marzocco, Kies van der Westen, alle drum und dran, das sind alles schallende Namen. Aber so eine Performance wie da haben wir noch nicht erlebt.
Ja.
Jetzt sind Sie da, wir kennen Sie immer als Antreiber. Was haben wir denn noch alles zu erwarten? Wo geht denn die Reise hin? Gibt es irgendwas? Gut, wir haben ja in der Sanremo Opera, für Leute, die es nicht wissen, haben wir schon Druckprofile verbaut. Druckprofile sind für uns beide sehr interessant. In der Gastronomie sind sie eigentlich im Moment noch nicht interessant. Aber wo geht denn die Reise hin? Was haben Sie denn für ein Gefühl, worauf man sich stützen müsste? Was macht denn Sanremo im Moment?
Also wir haben letztes Jahr in Mailand eine neue Maschine vorgestellt. Da wurden 10 Stück gebaut. Diese Maschinen sind in fester Hand und werden unter Druck gesetzt. Die ist viel, viel besser als die Opera.
Höre ich nicht gerne, aber doch wieder gerne. Freue ich mich drauf.
Ich werde diese Maschine nicht anfassen, wenn die nicht 1,5 Jahr problemlos gelaufen ist.
Okay. Weil es zu kompliziert ist.
Ja.
Okay.
Und die draußen sind, das haben Baristi bekommen, die mit uns schon jahrelang zusammenarbeiten und die mit dabei waren, als die Opera gebaut worden ist. Es gibt einen Händler hier in Deutschland, der ruft mich jeden Monat an und sagt zu mir, Pamprin, wann krieg ich die Maschine? Und da habe ich gesagt, du brauchst mich nie wieder anzurufen. Ich sage dir Bescheid, wenn die Maschine ausgereift ist, denn vorher packe ich es nicht an. Wissen Sie, im 50 Jahre Job, wenn man dann Fehler macht, das kannst du kein zweites Mal machen. Mhm. Ich habe mal eine Maschine verkauft, unter 22 Stück und unter 20 wieder zurückgenommen.
Ich glaube, ich weiß, welche Sie meinen. Ich war dabei.
Es gibt, und jede Maschinenhersteller hat eine Leiche im Regal.
Natürlich.
Jeder.
Und die werden auch zu früh auf den Markt gebracht, weil die werden zu früh, ich weiß nicht, das ist meine Meinung, die werden zu früh an den Messen vorgestellt und da ist der Druck von dem Konsument auf uns Händler so stark, dass wir den Druck weitergeben und dann hauen sie die etwas zu früh raus. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Genau. Ja. Haben wir ja zusammen schon mehrmals gehabt, ne? Wo es wirklich hart am Limit war, dann hart an der Grenze. Der Kunde ist dann auch nicht bereit, das zu akzeptieren. Er will ja die fertige Maschine.
Ja, ich meine, wir haben jetzt in diesem Monat eine neue Maschine auf den Markt gebracht. Das ist die F18 mit einem Single Boiler. Die sieht aus wie die F18 normal als Multiboiler, ist aber preisgünstiger und nicht so stabil wie die Multiboiler, aber auch sehr stabil.
Ja, vor allem, weil sie in dem Preissegment ja gar nicht so gut aufgestellt waren. Ne?
Richtig. Ja. Und dann haben wir für nächsten Monat eine neue Auslandsmaschine, die auf den Markt kommt, wo ich mich unheimlich drauf freue. Das haben wir alles geheim gehalten. Es ist auch noch kein Foto rausgegangen. Keiner hat diese Maschine gesehen. Und auch da haben wir 10 Stück bekommen. Und ich habe in Deutschland 3 stehen. Bei guten Händlern von mir, die diese Maschine austesten. Und wenn der Test dann über die Bühne gegangen ist und ich fahre diese Maschinen jede Woche ab, dann kommt er auf den Markt. Hm.
Sehr interessant. Und andere Trends, Mühlen, irgendwas? Was haben Sie ein bisschen Einblick, was Australien im Moment anders macht als Deutschland oder als Italien? Weil im Endeffekt habe ich den Eindruck, es kommt alle Impulse kommen aus Australien. Sie haben ja auch die Sanremo, wurde ja auch mit einem australischen Barista zusammen entwickelt.
Genau, ja.
Gibt es, wir haben ja gemeinsam über Perfectly Engineering gesprochen, das heißt also eher die Basics richtig machen, ordentlich einstellen, ordentliche Wartung, ordentliches Know-how, gute Rüstung, gutes Wasser. Gibt es irgendwas, was Sie denken, es hilft oder ist Know-how und Erfahrung mit nichts zu ersetzen?
Also im Moment kann man nicht sagen, das ist die beste Maschine, die Design wird in der Zukunft, weil durch die Elektronik und durch die Technik, die ist so schnell und die zwingt uns einfach weiterzumachen. Wir können uns nicht ausruhen, weil die Fragen der Profi-Baristi immer da sind, um Kleinigkeiten zu löschen, die einfach da sind. Oder man muss nicht unbedingt sich immer auf die Maschine verlassen müssen. Man muss selber noch ein Auge drauf werfen. Man kann nicht sagen, was wird in den nächsten 2-3 Jahren werden. Weil jedes Jahr, vor allen Dingen im Elektronikbereich, da werden Riesenschritte gemacht.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Vor allem, aber wir überlegen die ganze Zeit, ob die Schritte alle zielführend sind. Weil, was habe ich davon, dass ich jetzt jede Maschine mit einem Tablet bedienen kann? Ja?
Vor allem das
obwohl ich keine Ahnung davon habe.
Ja. Und die Hardware kommt ja manchmal nicht mit. Also bei der Opera will ich nochmal sagen, das ist etwas, was wir wirklich genießen. Wir haben Druckprofile für jede Espresso-Rüstung erstellt. Ja. Alle unterschiedlich, alle verschiedene Temperaturen. Es geht ja manchmal um halbe Grad. Ja. Sie macht es. Sie ist so exakt. Und wissen Sie, wenn ich mit der Maschine dann einen Espresso mache und will einen Druckanstieg oder Abfall haben, die ist ja so exakt, man könnte ja, wenn man mehrere Stufen einbauen könnte, könnte man mit der Pumpe eine Melodie spielen. So exakt ist das. Es gibt dann aber Marktbegleiter, die haben auch das.
Ich sage
die
gar Pumpe nichts
kommt,
mehr.
Ja, und die Pumpe kommt ja gar nicht mit. Ich steuere die Pumpe an und bis dann irgendwann der Impuls der Pumpe umgesetzt ist, ist der Espresso fertig und ich habe das gar nicht erreicht, diese Stufe. Das ist mit Sanremo, diese Präzision, das ist, glaube ich, was Entscheidendes. Die Software nutzt es nicht, die Hardware muss es können.
Ich werde Sie einladen, sobald die neue Maschine reif ist, lade ich Sie beide im Werk in Italien ein, dann können wir die neue Maschine gemeinsam ausprobieren. Und dann werden Sie sehen, wie viel Unterschied ist zwischen die Opera, die Sie jetzt haben, und die nächste Maschine, die auf den Markt kommt.
Und wir haben das Gefühl, die Opera sei schon Lichtjahre voraus gegenüber vielem anderen,
auf jeden Fall.
Auf dem Markt ist.
Aber das, was uns auszeichnet, das ist auch das Aussehen unserer Maschine. Also wir legen viel, viel Wert darauf, dass die Maschine gut aussieht. Dass die Maschine ist ein Einrichtungsgegenstand.
Stimmt.
Wenn ich in einen Laden reingehe und ich sehe keine Kaffeemaschine, dort werde ich auch niemals einen Kaffee trinken. Aber wenn ich eine schöne Kaffeemaschine sehe, da gucke ich zweimal hin und dann vielleicht drehe ich nicht nur einen Espresso, sondern zwei.
Ja. Mhm.
Ja. Sehr interessant. Gibt es sonst noch was, wo Sie denken, was wir demnächst komplett anders machen? Wir haben für uns beide beschlossen, dass die dritte Welle vorbei ist. Es gibt jetzt die vierte Welle, das heißt also wieder handwerkliches Geschick, ordentliche Rüstung, nicht irgendwie günstige Sachen, sondern einfach Know-how an der Maschine, technisch bestens unterstützt. Das wollen wir die vierte Welle nennen, auch wenn es nur für uns beide ist, wir haben Spaß dran. Wir möchten nicht alles mitmachen, was uns gerade angeboten wird. Ich bin gespannt, wir vertrauen darauf, dass Qualität sich durchsetzt, Qualität in der Tasse. Und insofern bin ich mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Wenn Sie einen Tipp für uns haben, hören wir den sehr gerne.
Schauen Sie mal, Qualität ist meiner Meinung nach an erster Stelle. Für mich gibt es nur Qualität. Ob das jetzt im Kaffee ist, ob das im Wein ist oder ob im Olivenöl oder ein Teller Spaghetti. Das muss einfach passen. Und schlechte Qualität gibt es genug auf dem Markt.
Ja.
Und ich sage mir immer eins, ich habe in meinem Leben noch nie gemerkt oder gehört, dass Rolls-Royce Kurzarbeit hat.
Haben Sie recht, ja. Es läuft.
Es wird immer einen Markt geben für teure Produkte, für gute Produkte. Genauso, es wird immer einen Markt geben für den Verbraucher, der kein Geld ausgeben will und der eben nicht auf Qualität drauf achtet. Warum achtet er nicht auf Qualität? Weil er hat den Geschmack ja gar nicht, diese Qualität rauszuschmecken. Ja. Das ist das Problem. Ja.
Ich hab einen Kunden, der ist auch schon lange im Geschäft. Wir sind sehr pampaniert und der hat Folgendes gesagt. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Der hat gesagt, es werden nur zwei überleben. Der billigste und der beste.
Genau, der Meinung bin ich auch.
Dann könnten wir das vielleicht als Schlusswort so stehen lassen.
Sehr
Herr Pammanin, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich habe zu danken, das war mir eine Freude.
Es war uns eine Ehre.
Spaß gemacht.
Vielen
Tom,
Dank.
Vielen
Dankeschön.
Dank. Hast du noch Fragen, Tom?
Nein, keine mehr. Alles beantwortet. Danke.
Danke.
Dankeschön. Tschüss.